Ja, Markus 6, liebe Leute, wir waren letztes Mal mit Jesus in Nazareth, in seiner Heimatstadt, seinem Heimatort, und haben dort gesehen, dass er in Vollmacht predigte, in der Synagoge am Sabbat, und seine alten Freunde und Bekannten und Klassenkameraden hörten ihn. Wunderten sich über ihn, wunderten sich darüber, dass dieser normale Zimmermann, Jens hatte mich berichtigt, das ist nicht der Sohn eines Zimmermanns, sondern ein Zimmermann. Hier steht, die Leute sagten, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Also diese Reaktion der Leute sehen wir auch. Es ist nicht so, dass sie sich freuen für Jesus, dass dieser Glaube sie ansteckt, dass diese Vollmacht in Gottes Wort sie zieht zu Jesus, sondern hier ist es so, sie sind eher abgestoßen, sie ärgern sich eher. Sie sind vielleicht neidisch auf Jesus. Es weckt nicht ihr Vertrauen, sondern sie kommen eher ins Misstrauen hinein. Und so ist das bei Jesus immer wieder gewesen. Wir sehen bei Jesus Extreme, dass Extreme entstehen. Wenn Jesus in Vollmacht predigt, dann sehen wir durch die Evangelien, da sind die einen, die sagen, du tust das alles, weil du selber besessen bist von einem Dämon, weil du selber der Teufel bist und so weiter. So haben Leute reagiert teilweise. Andere haben sich ihm zu Füßen geworfen, haben seine Füße mit Tränen gesalbt. Jesus hat sowas wie eine chemische Reaktion ausgelöst im Volk Israel. Und es ging auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Er hat tatsächlich das Volk gespalten. Und das lesen wir auch so im Johannesevangelium. Teilweise war das Volk wirklich gespalten über Jesus. Und es war eine riesige Frage im Volk, wer ist Jesus? Und wir werden das heute auch sehen. Selbst Herodes Antipas, stellte sich diese Frage, selbst die Obersten hat das irgendwie, als sie von Jesus hörten, hat das umgetrieben. Wer ist das? Wer ist das wirklich? Aber leider hier in seinem Heimatort ärgern sich die Leute über ihn. Sie schließen sich nicht ihm an. Sie öffnen sich nicht Jesus. Sie bringen ihre Kranken nicht zu Jesus, sondern sie halten eher Abstand und sagen, nee, das kann irgendwie nicht sein, das geht nicht. Und dann lesen wir hier, weiter, sie ärgerten sich an ihm, und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Da hatte ich gesagt, ne, es gibt nur zwei Stellen eigentlich in den Evangelien, wo steht, dass Jesus sich wunderte jemals über etwas. Ich meine, er war der Sohn Gottes, ne? Er wusste Bescheid. Aber zweimal hat er sich dann doch gewundert. Einmal hier über den Unglauben in seiner Heimatstadt, wo er eigentlich erwartet hätte, wo er Glauben erwartet hätte, gerade da, das Glauben entsteht. Und einmal wundert er sich über diesen Hauptmann, den römischen Hauptmann, der so einfach so bedingungslos geglaubt hat. Einfach, das ist kein Problem für dich, Jesus. Ich weiß, du musst nur ein Wort reden und dann passiert das. Egal, wie weit du weg bist davon. Da wunderte sich Jesus auch über den Glauben dieses Heiden. Aber mich hat das irgendwie nochmal, ich musste nochmal drüber nachdenken. Ne? Es ist verrückt, hier in Vers 5 steht, und er konnte dort kein Wunderwerk tun. Eigentlich eine ganz seltene Situation für Jesus, dass er etwas nicht tun konnte. Ne? Ich meine, wir reden über den Jesus, der den Sturm gerade gestillt hat. Ja? Das ist der Jesus, der gerade ein totes Kind auferweckt hat, wieder ins Leben gerufen hat. Nicht mit einem Wort, aber er hat gesagt, Talita, komm, Mädchen, steh auf. Und das Mädchen steht auf. Das ist dieser Jesus, dem anscheinend alles möglich ist, der in Vollmacht predigt. Aber hier kann er etwas nicht tun. Ne? Er hat die Natur im Griff, die Naturgewalten und alles, selbst den Tod hat er im Griff. Aber wo kann er nicht ran? An unser Herz anscheinend. Kann er nicht ran, wenn wir es nicht zulassen. Es gibt anscheinend eine Grenze, die Gott respektiert und die er auch nicht mit Gewalt aufbricht. Irgendjemand hat gesagt, Gott vergewaltigt uns nicht. Er lässt uns auch. Er lässt uns auch. Er sagt irgendwann auch, es ist okay. Ist okay. Ich zwinge dich nicht. Ich zwinge dir nicht meinen Glauben auf. Ich meine, das ist auch wichtig für uns als Christen. Ne? Man kennt das. Man kennt, glaube ich, Leute, die einem ihren Glauben aufzwingen wollen. Ich kenne das. Ne? Da hast du Zeugen Jehovas, da hast du manche Moslems oder so, ne? Oder auch manche Christen sind so, ne? Die wollen hier mit Gewalt, ne? Die wollen Druck machen, die wollen das reinpressen in andere. Aber selbst Gott hat Grenzen respektiert. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun. Vielleicht sind auch einfach nicht die Leute gekommen. Ich kann mir das auch vorstellen, dass da war ja kein Glaube in seiner Heimatstadt. Die Leute haben ja konnten das irgendwie nicht glauben, wollten das irgendwie nicht glauben. Und deswegen sind sie natürlich auch nicht zu ihm gekommen mit ihren Kranken. Da waren bestimmt Kranke in Nazareth oder Leute, die bedürftig waren. Aber ich denke, sie sind auch nicht gekommen, weil sie ja keinen Glauben hatten an Jesus. Sie sind zu Hause geblieben. Und natürlich ist Jesus nicht zu Hause bei denen eingebrochen und hat sie zwangsgeheilt. Ne? Jesus ist natürlich in die Städte gekommen, aber die Kranken sind dann, ne, die an ihn glaubten, sind soweit es möglich war, sind zu ihm gegangen. Nicht immer, Jesus ist auch zu Kranken gegangen. Aber das ist interessant, eine der wenigen Stellen, wo Jesus mal nichts tun konnte. Er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Also es war nicht alles verloren da in Nazareth, es war einfach wenig. Waren ein paar da, so eine kleine Schar von Leuten, die irgendwie doch sich nicht an Jesus ärgerten, die doch gesagt, ja, nee, bete vielleicht doch mal für mich. Das ist auch schön zu sehen. Er wunderte sich über ihren Unglauben und zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Und das finde ich auch erwähnenswert und gut. Jesus gibt trotzdem nicht auf. Er schmeißt nicht hin. Ich finde, er ist hier so der Durchbeißer-Typ. Der sich durchbeißt. Der sagt, okay, in Nazareth lief es jetzt nicht so gut, ne? Oder das lief jetzt eben gerade nicht so gut, oder ich kann mir vorstellen, diese Kinderstunde heute lief scheiße. Die Kinder haben überhaupt nicht mitgemacht. Ich hatte das Gefühl, es ist überhaupt nichts rübergekommen. Oder, ne? Keine Ahnung, was weiß ich, was man so für Dienste hat in der Gemeinde. Ne? Oder ihr spielt ein Konzert, es läuft scheiße, oder im Kaffeeteam ist mal ein Scheißtag und alle sind angenervt und angepisst. Und ne, es gibt so Tage, da geht nicht viel, das merkt man. Oder ihr seid, ne, ihr habt euch vorgenommen, ihr fahrt zu Oma und wollt mit ihr über den Glauben sprechen. Oder es ist ein Familientreffen, ihr habt dafür gebetet. Ne? Ihr wollt über den Glauben, über Jesus reden. Und dann merkt ihr, es läuft einfach gar nichts. Es passiert nichts. Die Verwandten sind überhaupt nicht offen. Es läuft nicht gut. Was macht man dann? Aufgeben, es sein lassen, für immer. Die Hoffnung verlieren und sagen, ach, ich lasse es sein, es bringt doch eh nichts. Lass uns durchbeißen, so wie Jesus. Lass uns nicht aufgeben, wie Jesus. Denn wir sollten nicht aufgeben. In Nazareth waren einige Schwache und auch in den Dörfern drumherum. Jesus hat weitergemacht und wir sollten auch weitermachen, auch wenn es mal nicht klappt. Das ist normal, das hat selbst Jesus erlebt, dass es mal nicht klappt. Es ist nicht nur so, dass dein Dienst mal nicht klappt, sondern sein Dienst hat auch mal, und das ist der Herr. In Vollmacht war er unterwegs, und das hat auch nicht immer geklappt. Also, wir sollten nicht entmutigt sein, wenn es mal nicht klappt. Wir sollten uns durchbeißen. Und hier ist ein wunderschönes Beispiel, das kennen die Teenies in 1. Samuel, in Kapitel 8. Da wird Samuels Dienst beschrieben und Samuel war einer, der hat sich durchgebissen, sein Leben lang. Und ich liebe das, ich liebe so, ich weiß nicht, das ermutigt mich persönlich, wenn ich Männer sehe oder Frauen, die ihr Leben lang festhalten an einer Sache, wo sie wissen, das ist mein Dienst. Oder überhaupt am Dienst, egal, die können auch viele verschiedene Dienste machen, aber die einfach sagen, ich will mein Leben lang für Jesus da sein, ihm dienen. meinen Geschwistern dienen in der Gemeinde oder darüber hinaus. Und du siehst die Leute und siehst, Mann, über die Jahre, die halten fest, die bleiben dran. Das ist so gut zu sehen. Und Samuel war so einer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Donsen wart. Wer war schon mal in Donsen? Da in diesem Haus der Stille in Donsen. Ja, die beiden alten Damen da in Donsen, das sind so welche für mich. So zwei alte Ladies, ne, die beißen sich da durch, ne, die haben da ihr Haus, ne, die halten daran fest. Da gibt es bestimmt auch mal Jahre, die laufen nicht so gut oder so. Und trotzdem wissen sie genau, das hier, das machen wir. Und sie machen weiter. Und hier in Samuel, oh, Kapitel 7, 1. Samuel 7, Vers 15. Hier ist so ein Rückblick auf Samuels Leben, also auf seinen Dienst. Und Samuels Leben war Dienst. Samuel hat schon so jung angefangen zu dienen, man kann ruhig sagen, er hat sein Leben lang gedient. Das ist nicht gelogen bei Samuel. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens. Und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Gilgal und Mizpah und richtete Israel an all diesen Orten. Sein Leben lang zog Samuel wahrscheinlich einmal im Jahr durch Israel und sorgte für Ordnung, mehr oder weniger, so gut er es konnte. Aber er blieb dran, sein Leben lang. Und ich glaube, dieser Dienst als Richter, der war schwer. Es war hart manchmal. Es war manchmal ätzend. Es war manchmal, hat es dich echt runtergezogen, wenn du so mitgekriegt hast, wie die Leute miteinander umgehen. Oder was für Lappalien da sind, wo dann so Familienfäden entstehen oder so. Ne? Und man fasst sich an den Kopf und denkt, oh Mann, das gibt's doch nicht. Ne? Und das dein ganzes Leben lang. Puh. Aber er wusste, das ist sein Dienst und er hat sich durchgebissen. Und ich hoffe für mich und für euch, dass wir das irgendwie auch ein Stück weit, dass wir auch zu solchen Durchbeißern werden. Oder ja, durch Gottes Gnade uns durchbeißen, dranbleiben, unser Leben lang. Das wäre echt schön. So wie Jesus dran blieb, hier in Markus 6. Er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. So, jetzt kommen wir in einen weiteren Abschnitt, in Kapitel 6. Jetzt ist diese ganze Geschichte mit seinem Heimatort zu Ende. Die Aussendung der 12 ist hier die Überschrift bei mir. In Vers 7 lesen wir, und er ruft die 12 herbei und fing an, sie 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Er rief die 12 herbei. Welche 12 waren das? Ich rufe noch mal kurz in Erinnerung. Ganz ehrlich, wenn ihr mich fragen würdet. Aber ich habe es mir ja aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr der 12 jetzt so aus dem Kopf heraus mir so aufsagen könntet. Ich muss ehrlich sein, ich könnte euch bestimmt nur so 6 oder so sagen oder 7. Also einmal Simon Petrus, Jakobus und Johannes. Das waren so die 3, die Jesus am nächsten standen, sagt man so, von diesen 12. Das war so der Inner Circle. Also diese 3, ja, haben Dinge mit Jesus, sage ich mal, erlebt, die die anderen eher nicht so erlebt haben. Sie waren so in speziellen Situationen mit dabei. Simon, Jakobus, Johannes. Dann haben wir Andreas, Philippus, Bartholomäus, wer kennt den? Okay. Über manche liest man halt auch einfach nichts, ne? Außer, dass sie dabei waren. Das war's so, ne? Aber das waren die, die Jesus wollte. Und sie hatten sicherlich auch ihre wichtige Aufgabe. Nur über sie geschrieben ist nicht viel. Nicht schlimm. Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Nummer 2, Thaddäus, Moment mal. Bin ich jetzt schon über 12? Nein. Thaddäus. Aber ich habe falsch gezählt, ne? Thaddäus, Simon und Judas Iskariot. Ich mach's nochmal. Simon, Jakobus, Johannes, zählt bitte mit. Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Thaddäus, Simon, Judas. 12? Ja. Oh Mann, ich dachte schon. Ja. Also, das sind hier diese 12, die er herbeiruft. Und er fing an, sie zwei zu zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Hier ist jetzt irgendwie das erste Mal, dass er diese 12 losschickt. Was interessant ist, dass man schon ganz am Anfang des Evangeliums lesen kann, dass das Jesus' Plan war. Das ist ganz witzig. Wir können ja mal in Kapitel 1 gehen. Da macht Markus eigentlich schon klar, was Jesus eigentlich vorhat, als er die Jünger beruft. Also das war von Anfang an sein, ich nenne es mal, Ausbildungsplan. In Kapitel 1, Vers 16. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Finde ich gut. Gleich in Kapitel 1 ist ganz klar, Jesus sagt, ey, komm mit, Jungs. Warum? Weil ich was aus euch machen nicht möchte, sondern weil ich was aus euch machen werde. Ja? Und das liebe ich hier an Jesus. Er sagt, kommt mit, ich will was. Nein, ich werde was aus euch machen. Also schon von Anfang an ist ganz klar, was Jesus hier vorhat. In Kapitel 3, Vers 13 lesen wir dann, das ist dann die Berufung der 12. In Kapitel 3, Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Also, in Kapitel 1 lesen wir, dass er sagt, kommt mit, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Kapitel 3 wählt er die 12 aus und sagt, oder da steht, um bei ihm zu sein, aber auch, um sie dann auszusenden. Also Jesus wusste von Anfang an, was er da vorhatte mit diesen 12. Er wollte sie aussenden und er wollte sie bei sich haben. Das Schöne ist, dass Jesus das, denke ich, auch zu uns sagt. Er sagt zu jedem von uns, folge mir nach. Okay, das wissen wir. Aber was Gute ist und das Schöne ist, dass er auch sagt, wenn du mir nachfolgst, dann werde ich dich zu einem Menschenfischer machen. Dann werde ich das tun. Und wenn Jesus sagt, ich werde es tun, dann wissen wir, er wird es tun. So bekloppt mir das jetzt erscheint, oder so wenig ich mich persönlich als Menschenfischer sehe, als jemand, der irgendwie anderen irgendwie das Evangelium bringen könnte und sie irgendwie dann dafür begeistern könnte fürs Evangelium. So wenig ich weiß, dass ich das nicht bin. So sehr vertraue ich aber auf Jesus Wort hier, dass er mir sagt, ja Stefan, aber du wirst das werden. Ich werde das, weil ich das aus dir machen werde. Und das ist für mich ein Versprechen. Das ist nicht so von wegen, wenn du dich anstrengst und alles, ne, dann wirst du vielleicht ein Menschenfischer. Ne? Also du legst ja noch eine Prüfung bei mir ab im Kurs und dann gucken wir mal, dann kriegst du ein Zertifikat, dann bist du Menschenfischer. Vielleicht, wenn du es schaffst. Das ist ganz deutlich. Wenn ihr jetzt mitkommt, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr das. Das ist eine ganz klare Konsequenz aus der Nachfolge. Wenn wir Jesus nachfolgen, wir werden das. Wir müssen ihm nur nachfolgen. Das ist das, worauf es hinausläuft in der Nachfolge. So was Ähnliches lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, in Kapitel 1. Auch so eine herrliche Stelle. Und es geht genau um dasselbe Thema. Und vielleicht ist es auch ein Thema, vor dem wir Angst haben und sagen, Mann, das kann ich doch nicht. Oder das ist doch nicht meine Gabe. Oder wie soll ich das anstellen? Wie soll ich Menschenfischer sein? Ich kann das, ich kann nicht so gut mit Menschen. Oder ich kann nicht so gut reden. Oder, ach, weiß der Teufel, ich habe Angst. Ne, ich bin so ängstlich, ich bin so schüchtern, ich habe Menschenscheu. Ja? Ich kann das nicht. Und so sehr das uns Angst macht, so sehr sagt Jesus aber, hab keine Angst, weil ich es ja auch machen werde. Weil ich es ja auch bin in deinem Leben, der das bewirken wird. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, was sagt da Jesus? Da sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Nicht, ihr werdet vielleicht Kraft empfangen oder wenn ihr euch gut genug anstellt, werdet ihr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Nein, das wird so sein, Leute. Das ist eine Tatsache. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Puh, cool. Ich werde das sein. Du wirst das sein. Vertrau Jesus. Glaub ihm das doch einfach. Du wirst es sein. Und er wird das in dir tun. Natürlich kannst du das selber nicht. Das stimmt, ja. Wenn du so fühlst, dann sage ich, ja, das stimmt. Das kannst du nicht einfach so aus dir selber. Und das sollst du auch nicht so aus dir selber. Das werden wir jetzt gleich noch sehen. Das ist eine Sache, die Gott durch dich tun will, die Gott in dir tun will. Das kann morgen sein, das kann übermorgen sein, es kann auch erst in 10 Jahren soweit sein in deinem Leben, dass du das sein wirst. Aber ich glaube, Gott wird es aus dir machen. Vertrau ihm da einfach. Gut, er ruft die 12 herbei. Er fängt an, sie 2 zu 2 auszusenden, so wie es von Anfang an sein Plan war. Und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Hier ist interessant, dass er sie 2 zu 2 aussendet. Das ist so dieses alte, alttestamentliche Prinzip. Das sehen wir zum Beispiel schon in 5. Mose, Kapitel 19, wenn ihr mal mit mir zurückschlagen würdet. Das ist so eine gute, alte jüdische Tradition. 2 Zeugen zu zweit gehen. 5. Mose, Kapitel 19, Vers 15. Zum Beispiel lesen wir hier, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf 2er Zeugenaussage oder auf 3er Zeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein. Das war so in der Rechtsprechung damals, da mussten schon 2 kommen und das gegenseitig bestätigen sozusagen, dass das stimmt. Und ich denke, hier sendet Jesus auch aus diesem Grund 2 Leute los, 2 Zeugen. 2 Menschen, die ihn bezeugen, die das bezeugen, was Jesus getan hat, die Wunder, die er getan hat, das, was er gesagt hat. Er schickt sie zu zweit. Ihr denkt wahrscheinlich auch an Mose und Aaron, genau dasselbe. Mose hatte Angst alleine, er wollte nicht alleine gehen. Und Gott sagt, okay, ich gebe dir noch Aaron mit, dein Bruder, dass er mit dir geht und dass er dir hilft. Na, und Aaron wird reden und du hast diesen Stab und Gott sagt sogar, du wirst so wie Gott sein, neben Aaron, und Aaron wird für dich reden vom Pharao. Auch da, zu zweit, in Sprüche, wir kennen alle diesen Spruch in Sprüche, ne? Wenn 2 unterwegs sind und einer hinfällt, dann ist der 2. da, um ihm aufzuhelfen. Und es ist völlig einleuchtend und logisch, es ist ein gutes Prinzip, zu zweit den Dienst zu tun. Er sendet sie zu zweit aus. Es ist auch was, was wir berücksichtigen sollten in der Gemeinde. Nicht als Einzelkämpfer unterwegs sein. Oder nicht nur in der Gemeinde, auch außerhalb. Egal, was wir im Reich Gottes tun, welchen Dienst wir haben. Es ist gut, wenn wir es nicht alleine durchdrücken. Es ist gut, wenn wir da nicht nur alleine drin rumarbeiten, vor uns hinwerkeln, vor uns hinmuckeln irgendwie, so für uns alleine. Es ist gut, wenn da noch ein Bruder oder eine Schwester ist, ne, zu der du einfach mal sagen kannst, der du einfach mal dein Herz ausschütten kannst. Einfach mal sagen, oh Mann, hier, ne, mit dem... Na, empfindest du das auch so schwierig gerade oder kannst du mal für mich beten oder kannst du heute mal die Andacht machen, mir geht's nicht gut. Ich kenne das von Teenies, ne? Es ist so herrlich, dass da einfach nochmal 5 Mitarbeiter sind, die echt da einfach da sind, die einspringen können, die das tun können eigentlich, ja, was nötig ist, die das tun können, was ich nicht kann, die irgendwie auch sich ergänzen und mich total ergänzen. Und es ist wichtig, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Und wenn du einen Dienst alleine hast, dann such dir wenigstens einen, mit dem du regelmäßig dafür betest zum Beispiel und sagst, hey, kannst du nicht mit mir so ein bisschen einfach beten für den Dienst? Oder wenn ich mal was habe, dass ich dann zu dir komme und mit dir darüber bete. Wir sollten nicht alleine diese Dinge tragen, zu zweit. Das ist gut. Die Last sollte geteilt werden. Okay, er ruft die 12 herbei, er fing an, sie zu zweit und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden, und zieht nicht zwei Unterkleider an. Witzig, hier zum Schluss. Das ist so herrlich. Jesus schickt die Jungs hier los. Na, er gibt ihnen, alles was er ihnen mitgibt, ist diese Vollmacht eigentlich über die unreinen Geister. Die Vollmacht zu heilen und die Vollmacht, das Evangelium weiterzutragen. Das ist seine Ausrüstung. Das sind so diese Sachen, die sie brauchen auf ihrer Reise. Was sie aber nicht brauchen, ist Equipment ohne Ende. Gut, gab es damals vielleicht auch gar nicht so viel, aber trotzdem, von dem bisschen, was es damals an Equipment gab, nicht mal das sollten sie mitnehmen. Ja, die Jungs ziehen hier quasi fast nackt los. Einfach nur mit dieser Vollmacht des Evangeliums, das war's. Ja, nicht mal eine Wechselunterhose sollen sie mitnehmen. Ja, einfach, ne, nicht mal Wechselklamotten. Einfach nur, hier, deine Klamotten. Nicht mal Brot. Das ist das Brot. Ist das das Grund, ne, wenn ich einen Ausflug mache, dann schmier ich mir doch eine Stulle. Ist doch klar. Oder wenn ich einen Ausflug mache, dann nehme ich wenigstens einen Apfel mit und eine Packung Süßigkeiten, wenn ich mit dem Auto so, ne, ihr kennt das so, lange Autobahnfahrten, dann geht man doch erstmal einkaufen bei Rewe und, ne, und kauft sich eine Cola und ein Schokoriegel und auch gesunde Sachen, ne? Auch ne? Möhren und Äpfel und Birnen und nein. Ihr macht das, ich mach das nicht. Das Erste, was man macht, ist fürs Essen zu sorgen, finde ich. Also jetzt ich persönlich. Ich meine, so sehe ich auch aus, aber ne? Nicht mal Brot durften die mitnehmen. Nicht mal eine Münze. Wenn ich schon nichts kaufe, dann nehme ich wenigstens Geld für McDonald's mit. Ja, für so eine Autobahnfahrt. Ist doch klar, damit ich mir wenigstens was kaufen kann. Nicht mal das. Das war alles nicht erlaubt. Und warum war das nicht erlaubt? Warum wollte Jesus das so? Ich denke, ganz klar aus dem Grund, damit diese Jungs völlig von ihm abhängig waren auf ihrer Reise. Sie waren, ja, auf Gottes Hilfe angewiesen. Das war völlig klar. Es war völlig klar. Wenn irgendwas passierte auf dieser Reise, wenn diese Reise gut ging, wenn diese Aussendung gut ging, dann war es ganz klar, dass es an ihm lag und nicht an irgendwas, was sie dabei hatten. Es lag auf keinen Fall an ihrem iPhone. Es lag auf keinen Fall an ihren Laptops. Es lag auf keinen Fall an ihren Beamern, an ihren PowerPoint-Präsentationen oder was man heute alles so hat an Equipment, wenn man einen Jugendgottesdienst schmeißen will oder irgendwas anderes reißen will, ja? Und wir als Christen kommen heute so ein bisschen in so ein Fahrwasser, dass wir denken, Mann, wir müssen überzeugen durch Equipment. Wir müssen überzeugen durch Technik, durch, naja, was wir so haben. Und ich denke, Jesus hat gesagt, nee, das, gerade das soll nicht überzeugen. Gerade das solltet ihr vielleicht einfach so simpel wie möglich halten. Was überzeugen soll, ist die Vollmacht. Was überzeugen soll, ist eure Botschaft. Das ist doch das Überzeugende. Das ist ja auch das, was die in Nazareth gewundert hat. Nicht irgendwie, wie toll Jesus angezogen war und keine Ahnung und was er da für Homies mit dabei hatte, so seine tolle Crew von 12 Bodyguards oder so, ne? Und seine Kampfhunde, die er mit hatte, oder womit man heute so aufträgt. Ja, sein tolles Auto, mit dem er vorgefahren ist. Es gibt ja 100 Möglichkeiten, irgendwie Eindruck zu schinden, wenn du irgendwo hinfährst. Und du denkst, ja, wenn ich da ankomme, dann will ich gleich, dass das richtige Bild von mir entsteht. Ja? Und was sich dann Leute ausdenken. Aber Jesus hat immer darauf gesetzt, dass die Botschaft rüberkommt. Darum ging es ihm ja auch. Es ging ihm ja nicht um sich, es ging ihm um das Evangelium. Und genauso hier bei diesen Jungs. Nicht mal Geld, nicht mal Brot, keine Tasche, kein Gürtel. Sie mussten fragen im Dorf, Entschuldigung, könnten wir vielleicht bei Ihnen Mittag essen? Irgendwie witzig, oder? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute auf sie zugekommen sind und gesagt haben, so eine übernatürliche Führung. Dass Menschen gekommen sind und gesagt haben, hey, wollt ihr nicht heute Abend bei mir schlafen? Ich kann mir vorstellen, dass Gott das genau so eingerichtet hat. So eine Führung. Und die Jünger haben gemerkt, boah, diese Fürsorge auf dieser Reise. Wir haben nichts dabei, aber uns geht's gut. Wir haben nichts dabei, aber es klappt. Es funktioniert trotzdem. Mann, Gott ist so gut. Und so sollten wir, oder vielleicht sollten wir auch daran festhalten. Und ich finde, wir sind schon eine Gemeinde, die an dem Einfachen festhält. Wir machen kein viel Trara, kein Dilidum, kein, was soll man, Klimbim. Ja, ich meine, hier sitzt einer und spielt Gitarre so. Und das ist unsere Anbetungszeit. Das ist cool. Ich meine, wir sollten uns nicht darauf einbilden, aber es ist gut, wenn wir es einfach wie möglich halten, wenn wir uns so wenig Arbeit machen wie möglich. Wisst ihr, manche Jugendgottesdienste, die brauchen 5 Vortreffen oder 4 Vortreffen, irgendwelche Gottesdienste, weil da muss dieser eine Part organisiert werden, dann muss das organisiert werden, dann muss einer den Beamer noch besorgen, dann muss einer noch, na, man verwickelt sich in dieser Vorarbeit, im Organisieren, im Rumfahren, im Vorbereiten, in allem Möglichen verwickelt man sich, aber man verwickelt sich nicht in dem, was eigentlich wirklich rüberkommen soll im Jugendgottesdienst. Und der Inhalt oder Gottesdienst, der Inhalt fehlt dann auf einmal. Das Drumherum stimmt, die Verpackung stimmt. Aber wo ist der Inhalt? Hatten wir keine Zeit mehr für. Weil wir so beschäftigt waren mit dem ganzen Kram drumherum. Und ich glaube, es ist gut zu sagen, okay, wir halten es einfach und konzentrieren uns auf das Wichtigste. Hoffentlich schaffen wir das. Mal gucken. Also, die Jünger waren völlig angewiesen. Und sie kamen auch ins Dorf, sie waren, die Leute empfanden sie nicht als hochmütig oder so, sondern sie kamen ja als Bittsteller auch. Das ist das Coole. Sie hatten einerseits so viel zu geben, die frohe Botschaft, das Evangelium, das hatten sie anzubieten. Aber sie waren auch bedürftig gleichzeitig. Sie waren auch gleichzeitig welche, die Brot brauchten, die Wasser brauchten, die was zum Schlafen brauchten. Ne? Die Leute haben von ihnen empfangen, aber sie konnten den Jüngern auch geben. Und das hat nicht, wisst ihr, das hat nicht diesen. Wenn ein Evangelist in so eine Stadt kommt, wisst ihr, mit, wie gesagt, mit allem, was er braucht, mit allem, was er hat, und er schläft im 5-Sterne-Hotel, wisst ihr, und das spricht sich rum. Und er hat seinen eigenen Koch dabei und er hat ein tolles Auto. Und eigentlich könnte er sogar im Auto schlafen, weil das Auto besser ist als die meisten Betten in dieser Stadt von den Bewohnern. Ne? Das schafft gleich sowas. Ne? Und die Leute denken, ja, du alter Power-Evangelist da oben auf Wolke 7, ne? Auf deinem Wasserbett im Hotel. Ne? Das entsteht, du fühlst dich gleich klein, ne? Du fühlst dich gleich, oh ja, und. Aber die Jünger sind so in das Dorf gekommen. Wisst ihr, die Dorfbewohner, das war hier. Sie hatten Häuser, sie hatten was zu essen, sie konnten ihnen was anbieten und es war keine Angst. Es war auch keine Angst da von den Leuten vor diesen Power-Evangelisten. Überhaupt nicht. Aber wenn da so einer kommt mit Anzug und allem und pipapo, dann denkst du doch so, oh, ich kleiner Standard-Christ, 0815 Gemeindebesucher, ich hab doch nichts, ich bin doch nichts. Und da dieser riesige, oh, dieser tolle. Das ist so schön, die Jünger waren selber so klein und ne, hatten nichts. Ich finde das gut. Das sind alles so Dinge, die sollten wir wirklich, wirklich bedenken. Auch wenn wir auf der Straße evangelisieren, weißt du? Selbst gucken, wie ziehen wir uns an. Das klingt vielleicht blöd, aber Kleidung kann abschrecken. Wisst ihr, Kleidung kann auch Angst machen. Kleidung kann auch Leute abstoßen oder anziehen. Selbst da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir so sind, dass sich jeder traut, auf uns zuzukommen. Ne? Dass keine Hemmungen da sind. Dass keine unnötigen Grenzen aufgebaut werden. Simpel, ganz einfach. Gut, so gehen die Jünger los, sie sind unterwegs. Jesus sagt hier weiter, und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihn zum Zeugnis. Haltet euch nicht unnötig lange dort auf, wo ihr merkt, dass sowieso die Leute sich eher ärgern. So wie Jesus in Nazareth. Er ging dann weiter. Er blieb dann nicht in Nazareth über Jahre, sondern sagt, okay, hier ist erstmal nicht so viel los, ich gehe erstmal weiter. Und so sagt er auch zu den Jüngern, wenn ihr merkt, da ist nichts, dann geht erstmal weiter, da sind noch andere Dörfer, die ihr erreichen solltet, die wichtig sind. Dieses Staubabdingsen, dieses Staubabschütteln bedeutet so viel. Das haben die Juden damals gemacht, wenn sie durch eine heidnische Stadt gegangen sind oder aus einer heidnischen Stadt gekommen sind. Das hieß so viel wie, ich nehme nichts mit aus dieser Stadt, nicht mal den Staub möchte ich mit mir mitnehmen. So, ne? Das war so ein Zeichen von, ja, nee, Abgrenzung. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und das ist interessant. Markus schreibt hier, was haben die gepredigt, die Jünger? Was war ihre Botschaft, als sie rausgingen? Was war das für ein Evangelium? Was haben die da überhaupt gesagt? Wie haben die das überhaupt angefangen? Markus setzt hier ganz klar den Schwerpunkt darauf, dass sie sagten, Leute, ihr müsst umkehren, Buße tun. Heißt umkehren, umdrehen. Interessant, das war hier ihre Botschaft. Die Leute sollen Buße tun. Interessanterweise in Markus 1 war das auch Jesus' Botschaft am Anfang. Jesus hat es gar nicht anders gesagt. Hier in Kapitel 1. In Vers 14. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Und was ist das? Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auch hier bei Jesus sehen wir dieses kehrt um, ist was ganz Wichtiges, ist was Elementares, ist mit im Evangelium enthalten. Das ist Teil der guten Nachricht. Teil der guten Nachricht ist, dass wir erstmal zu ihr umdrehen müssen, sozusagen. Ne? Dass wir auf einem Weg sind, der nicht Richtung Gott führt und wir erstmal umdrehen müssen, uns ihm zuwenden müssen. Wir sind ihm sozusagen, ihm abgewandt. Wir müssen erstmal Buße tun, das heißt umkehren, uns ihm zuwenden und dem anderen Kram logischerweise den Rücken zuwenden gleichzeitig. Ganz einfach, einfach umdrehen. Und das ist eine Fähigkeit, die hat Gott uns gegeben als Menschen. Und das ist auch etwas, was uns irgendwie ausmacht. Wir haben die Möglichkeit, umzudrehen. Wir haben sogar ganz im praktischen Menschlichen sind wir damit gesegnet, mit der Fähigkeit, mit etwas aufhören zu können, wenn wir merken, dass es scheiße ist. Und sogar wieder umzudrehen und es vielleicht sogar rückgängig zu machen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die haben die meisten Tiere nicht bekommen. Irgendwie umzudrehen, etwas rückgängig zu machen, umzukehren, ganz bewusst. Das haben wir Menschen. Wenn wir irgendwo falsch fahren, dann haben wir die Möglichkeit, unser Auto umzudrehen und zurückzufahren. Und das ist doch toll, dass wir das können, oder? Wir sollten Gott dankbar sein, dass wir diese Fähigkeit haben zur Umkehr. Buße ist nicht so was Schlimmes, wie wir immer denken. Buße ist etwas Gutes, Großartiges. Es ist eine Chance, die Gott uns gibt. Eine neue Chance. Buße heißt, du hast eine neue Chance. Dreh doch einfach um. Und wir machen einen Neuanfang. Das ist Buße. Und das ist so gut, dass wir das können. Dass Gott uns das gegeben hat. Diese Fähigkeit, zu ihm umzukehren. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Was haben die Jünger eigentlich so später gepredigt? In der Apostelgeschichte zum Beispiel. Was war dort Petrus' Botschaft? Vielleicht können wir da auch ein bisschen sehen, was die Jünger eigentlich so gepredigt haben, wenn sie denn predigten. In der Apostelgeschichte haben wir ja diese Wahnsinnspredigt von Petrus, die wirklich super lesenswert ist. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, wir lesen einfach mal ab Vers 22. Das ist Petrus, er predigt, als der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und das ist ein wahnsinniges Schriftstück, was wir hier eigentlich haben. Ne? Das ist das erste Mal, dass wir lesen können, wie einer der Jünger wirklich das Evangelium gepredigt hat. So, auch für euch vielleicht, Marius, oder so, als Band, total interessant. Ne? Seid ja öfter dabei und überlegt vielleicht, keine Ahnung, wie kann ich das auf der Bühne sagen? Hier ist Petrus auf dieser Bühne. Was sagt er zu seinen Leuten? Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Dieser Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Wir lesen weiter in Vers 29. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden, über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und in sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinem Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also auch hier, diese Umkehr, diese Buße, das gehörte tatsächlich zur guten Nachricht, zur guten Botschaft, zum Evangelium. Sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Ich finde wichtig, dass wir behalten, dass Gott uns, auch uns, zu Menschenfischern machen wird. Ob wir jetzt großen Fang an Land ziehen oder vielleicht nur ein oder zwei Fische in unserem Leben kriegen. Aber ich finde, wir sollten einfach daran festhalten und daran glauben, dass Gott das wirklich tun wird in unserem Leben. So wie er die Jünger hier losschickt, dass er auch uns so bevollmächtigen wird zur rechten Zeit. Jesus, wir danken dir, dass wir sehen können, Herr, wie du die Jünger losgeschickt hast, Herr. Wie du, ja, was du zu ihnen gesagt hast, Herr. Du hast sie 2 zu 2 losgeschickt, Herr. Du hast sie ganz einfach ausgerüstet losgeschickt, Jesus. Sie mussten dir ganz vertrauen, Herr. Und wenn sie Kranke geheilt haben, wenn sie das Evangelium verkündigt haben und Menschen darauf gehört haben, Herr, dann wussten sie, dass du es bist, der es getan hat, Jesus. Du hast sie in dieser Einfachheit losgeschickt, Herr, ohne Versorgung, ohne Brot, ohne alles. Du hast doch trotzdem für sie gesorgt, Herr. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns auch, ja, dieses Vertrauen in dich gibst, Jesus, dass wir einfach wissen, Herr, dass du uns ausrüsten wirst, dass du es bist, Herr, der Menschen überzeugen wird. Wenn wir von dir reden, Jesus, wenn wir ins Gespräch über dich kommen, Herr, dann ist es dein Heiliger Geist, dann bist du es, der diese Menschen überzeugen wird. Dann bist du es, der uns die richtigen Worte in den Mund legt. Dann bist du es, der uns die Vollmacht gibt, Herr, dein Evangelium wirklich so zu sprechen, dass die Menschen das verstehen. Jesus, wir wollen einfach dir ganz vertrauen. Wollen dir auch vertrauen, Herr, dass du das aus uns machen wirst. Du wirst uns zu Menschenfischern machen, wenn wir dir nachfolgen, Herr. Du siehst unser Leben, wie es momentan ist und ja, wie weit der Weg vielleicht noch ist zum Menschenfischer, Herr. Aber wir vertrauen dir, dass du es tun wirst in unserem Leben. Und wir setzen unsere Hoffnung auf dich, was das angeht, Herr. Und ja, rüste du uns auch als Gemeinde dafür aus, Herr. Befähige du uns auch als Gemeinde einfach, deine frohe Botschaft zu verkündigen hier in dieser Welt, in dieser Stadt, Herr, zu dieser Zeit. Und auch da brauchen wir dich, Herr, und deine Macht und deine Kraft. Amen.